So, ihr Lieben, ich habe heute keine Präsentation gemacht. Wie gesagt, das ist ja einfach, wenn man so schön sitzt und nach vorne schaut und immer auch die ganzen Schriftstellen mitliest. Für einen ist es gut, nicht jeder kann sich konzentrieren, vielleicht dann immer noch Schriftstellen zu lesen. Auf der anderen Seite hat das auch was Negatives, wenn man selbst in der Bibel blättert und mitdenkt und so. Das hat auch seine großen Vorteile. Und dann dachte ich, mache ich das mal heute so, dass wir unsere Bibeln ausschlagen. Und das heißt auch, dass es wichtig hier auch bei dieser Predigt jetzt heute, dass wir einige Übersetzungen, die wir haben, einfach mal nachschauen, denn es ist bereichernd. Oft verstehen wir das Wort nicht oder auch vielleicht falsch, weil wir gerade oft die Hintergründe nicht kennen oder durch die Übersetzung einiges verloren gegangen ist. Und da muss man dann schon manchmal studieren und suchen. Und dann öffnet sich auf einmal ein ganz anderes Panorama und das ist so bereichernd und so schön. Gut, also den Text, den ich heute lesen möchte, ist im Epheserbrief, Kapitel 5. Epheser, Kapitel 5, wir machen unsere Bibel mal auf. Und ich hoffe, dass wir sie dann vor uns haben und immer wieder reinschauen, denn wir werden zu diesem Text immer wieder zurückkommen. Kapitel 5, Abvers 15. Bis 21 einschließend. Epheser 5, 15 bis 21. Seht nun genau zu, wie ihr lebt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Indem ihr die gelegene Zeit gut ausnützt, denn die Tage sind schlimm. Deshalb werdet nicht Unverständige, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und zwar: Berauscht euch nicht mit Wein, was Liederlichkeit mit sich bringt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Dadurch, dass ihr einander Psalmen zusprecht und dass ihr Hymnen und geistliche Lieder singt und dass ihr von Herzen für den Herrn musiziert, dass ihr immer für alle dankt, für alles dankt. Und zwar Gott, dem Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und dass ihr euch einander unterordnet, in der Furcht Christi. Letzte Woche hat die Christenheit Pfingsten gefeiert. Wir als Männer auf dem Schiff. Und wir warteten auf den Wind, da wir segeln wollten. Aber der kam nicht. Kam auch nicht so wie beim Pfingsten damals, ein rauschender Wind. Als die Aposteln da vorne standen und fingen an, auf einmal in unterschiedlichen Sprachen über die Herrlichkeit Gottes zu verkündigen. Aber wir warteten auf einen ganz natürlichen Wind und der kam nicht. Und so haben wir dann die Segel hochgesetzt, haben geübt und der hing da so wie ein Lappen. Ja, aber gut, am Montag kam es dann ein bisschen. Aber darüber wollte ich nicht predigen. Pfingsten. Denn Pfingsten geht es ja um den Heiligen Geist. Einmal das und zweitens geht es um die Gemeinde Jesu Christi, denn das ist die Entstehung der Gemeinde. Wir feiern quasi am Pfingsten Geburtstag, den Geburtstag der Gemeinde. Aber da ist die Verheißung von Gott erfüllt worden, wo Jesus gesagt hat, ich werde meinen Vater bitten und der wird den Geist, den Heiligen Geist senden, der wird euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Und das ist an Pfingsten passiert. Ich glaube, wir sprechen eigentlich viel zu wenig über den Heiligen Geist. Dabei spielt er in unserem Leben die wichtigste Rolle. Denn er hat quasi die ganze Arbeit, alles einfach übernommen. Es ist eine Person. Das ist die dritte Person, was auch eigentlich viele Christen nicht glauben. Die meinen, das ist eine Kraft, das ist etwas, was von Gott so ausgeht. Aber Gott ist das, der dahinter steht, der Vater. Nein, der Heilige Geist ist eine Person, die man betrüben kann, die man lästern kann. Das steht ganz klar, betrübe den Heiligen Geist nicht. Und deshalb ist das wichtig, dass wir mal vielleicht darüber reden, dass wir vielleicht etwas verstehen über ihn. Denn Damit gerade können wir ihn betrüben, wenn wir das nicht tun. In einigen Kreisen wird das ein bisschen überspitzt, kennen wir auch, wo man dann versucht, um die Erfüllung des Heiligen Geistes zu beten und dann in großen Veranstaltungen überbetont man das viel zu dolle und dann merkt man nicht, von welchem Geist man da eigentlich oft dann umgeben oder erfüllt ist. Kann auch eine Gefahr da sein. Nun ist, Paulus hat es hier geschrieben, dass wir uns erfüllen sollen mit dem Heiligen Geist. Was ist das? Was meint er damit? Ist das jetzt mit dem Geist getauft sein? Jesus hat ja gesagt, oder beziehungsweise Johannes hat es gesagt über Jesus. Ich taufe euch mit Wasser, wird einmal einer kommen, der wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Ist das jetzt hier gemeint, was Paulus sagt? Erfüllet euch. Oder sollte man extra vielleicht dafür beten, vielleicht so mit Hände auflegen, wie viele das heute machen, damit der Heilige Geist auf einen kommt oder in einen hineinkommt? Wenn Paulus das jetzt an die Gemeinde zu Ephesus schreibt, erfüllet euch mit dem Heiligen Geist, heißt das dann, die hatten den nicht? Das sind alles so Fragen, die dann aufkommen, wenn man so ein bisschen sich versucht zu vertiefen in diese Schriftstelle. Und wenn die Epheser den damals nicht hatten, dann haben wir auch wir den nicht. Denn die Briefe sind für uns geschrieben, genauso wie damals für sie. Für die Gemeinde, Jesu. Das heißt, wir sind leer und haben den nicht, den Heiligen Geist. Nun, wenn wir diesen Abschnitt, das wir gerade gelesen haben, oberflächlich lesen, einfach so, wie wir das manchmal machen, Hauptsache, wir haben jetzt abgehakt, ich habe jetzt 2 Kapitel gelesen oder 1 Kapitel heute, dann würden wir vielleicht ganz schnell dahin kommen oder den Eindruck gewinnen, dass hier um das Leben oder um den Wandel der Christen geht oder der Epheser damals. Was uns als erstes hier auffällt, ist, dass wir weise und verständig leben sollen. Vers 15 haben wir gelesen, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und werdet nicht Unverständige, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Weisheit und Verstand natürlich sind ganz, ganz wichtige Dinge. Waren auch schon immer auch im Alten Testament so Markenzeichen für gottesfürchtige Männer. Zum Beispiel bei Salomo. Er hat eine große Weisheit besessen. Weisheit ist nicht mit menschlicher Klugheit zu verstehen. Weise zu sein bedeutet in der Bibel allgemein, danach zu fragen, was Gott will. Zu erkennen, was er will und zu tun, was er will. Jakobus zum Beispiel fragt in seinem Brief, wer ist weise und klug unter euch? Der zeige mir einen guten Wandel, seine Werke in Sanftmut und Weisheit. Habt ihr aber bitteren Neid und Streit in euren Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt. Die Weisheit von oben ist zuerst lauter, dann friedfertig, gütig, lässt sich etwas sagen, ist reich an Barmherzigkeit und guter Früchten, unparteiisch und ohne Heuchelei. Weiter lesen wir, dass wir die gelegene Zeit ausnutzen sollen in diesem Text. Und verstehen, was der Wille Gottes ist, Vers 17. Was ist nun die gelegene Zeit? Ich möchte nur einfach diese Punkte erstmal so erwähnen, was wir oft gewinnen bei dem Text, wenn wir nicht uns da vertiefen und versuchen, den Schlüssel aus dem Text herauszufinden, was ist eigentlich der Hauptgedanke in diesem Ganzen. Da schreibt er über diese gelegene Zeit. Das ist die Gnadenzeit, die Gott jetzt inmitten der schlimmen Tage der Endzeit uns schenkt. Und in dieser Zeit den Willen des Herrn tun. Nutzen wir in unserem Leben die Zeit immer aus, die Gott uns gibt? Ist es ganz wichtig, darüber sich Gedanken zu machen. Denken wir an den reichen Kornbauer, der so viel Ertrag hat an dem Jahr, dass es nicht in seine Scheune passte. Und dann hat er abgebrochen und hat neue gebaut, große, und hat Ganze dann reingetan und hat er gesagt, so, jetzt hast du für viele Jahre Nahrung, alles hast du da, du bist jetzt reich. Jetzt kannst du dich zurücklehnen, kannst dich freuen, kannst feiern, alles ist gut. Und die Bibel sagt, du Narr, so geht man mit der Zeit nicht um. Diese Nacht auf einmal kommt der Herr und wird deine Seele von dir nehmen. Wem wird das Ganze dann bleiben? Christen, die das erkennen, dass Gott jetzt nach Gelegenheit, uns noch gelegene Zeit schenkt, achten darauf, nach Gottes Willen zu fragen, ihn zu verstehen und zu tun. Das ist wahre Weisheit. Aber was ist denn konkret Gottes Wille? In Vers 18 lesen wir, macht Paulus es ganz deutlich, dieses und. Ja? Und kann im Griechischen und zwar bedeuten. Das heißt, um meinen Willen zu verstehen, ist es wichtig, dass man nüchtern bleibt. Und nun dann im nüchternen Zustand ist man in der Lage, sich vom Geist erfüllen zu lassen. Nüchtern bleibt. Ich habe mir am Anfang viele Gedanken gemacht. Warum stellt Paulus das gerade hier so übereinander? Er sagt, saufet euch nicht voll Wein, sondern erfüllt euch vom Geist. Was hat eins mit dem anderen irgendwo zu tun? Zitiert Paulus denn jetzt hier aus Sprüche die Worte aus dem Kapitel 23, 31 bis 33? Siehe nicht darauf, wie der Wein rötlich schillert, wie er im Becher perlt, er gleitet leicht hinunter, aber hernach beißt er wie eine Schlange und sticht wie ein Otter. Deine Augen werden seltsame Dinge sehen und dein Herz wird verworrenes Zeug reden. Merken wir, was passiert, wenn wir uns berauschen lassen, dann können wir nicht mehr vernünftig denken, wir können nicht mehr nüchtern sein. Und von Geisterfüllung ist da absolut keine Rede. Wer weise lebt und für die ihn jetzt geschenkte Zeit nach Gottes Willen fragt, wird von solchen Dingen sein Leben nicht bestimmen lassen. Statt sich mit Wein volllaufen zu lassen, lässt er sich vom Geist Gottes erfüllen. Weisheit und Geisterfüllung sind in der Bibel oft eng verbunden. Sehen wir mal Josef. Wir kennen die Geschichte von ihm. Er war geisterfüllt. Er war weise. Oder Daniel. Denken wir an die Handwerker bei der Stiftshütte. Gott sagte zu Mose, ich habe dir bestimmte Leute zur Verfügung gestellt, die sind von meinem Geist erfüllt. Die sind weise. Die hatten so eine Weisheit besessen, was die alles geschafft haben, was die alles konnten. Handwerklich, die waren weise in allen Situationen, konnten die weise denken, überlegen und tun. Oder Josua, haben wir gerade gehört im Bericht. Weisheit im biblischen Sinn ist etwas, was man mit Jahren sich durch Erfahrungen aneignen kann. Sie ist von oben eine Wirkung des Geistes Gottes. Das sehen wir auch hier, wo Paulus uns auffordert, weise zu leben. Indem wir uns vom Geist erfüllen lassen. Vorweg möchte ich betonen, dass das Erfüllen und Versiegeln nicht zu verwechseln ist. Ich möchte mal einfach fragen, wer ist von uns erfüllt vom Heiligen Geist? Erfüllt, okay. Ja, sind einige da. Okay, und wer ist versiegelt mit dem Heiligen Geist? Sind was mehr? Ja, okay. Sehr gut. Aber ich merke, das bringt uns zum Nachdenken. Ist es denn dann eins und dasselbe? Laut demselben Brief, Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 15, Vers 13 oder 4, Vers 30, können wir das ganz klar lesen. Paulus schreibt an die Epheser, ihr seid versiegelt am Tag eurer Wiedergeburt. Oder beziehungsweise als ihr geglaubt habt, im Glauben Jesus Christus aufgenommen habt, euer Herz, seid ihr versiegelt. Und 4 Vers 30 steht geschrieben, auf die Erlösung. Denn das heißt, ein Siegel des Heiligen Geistes in unser Herz aufgedrückt worden, da haben wir nichts dazu tun können. Das ist etwas, was Gott uns schenkt durch die Wiedergeburt. Der Heilige Geist kehrt in unser Herz hinein. Wir sind versiegelt, wir haben ein Siegel drauf. Und nur durch diesen Siegel werden wir auch in den Himmel hineingehen können. Das ist Gnade. Das ist etwas, was wir nicht verdient haben, das ist uns einfach geschenkt worden. Das ist ein Siegel des Heiligen Geistes. Und gleichzeitig schreibt Paulus an die Epheser, erfüllet euch vom Heiligen Geist, die ihr schon versiegelt seid. Merken wir den Unterschied? Ich freue mich, wenn ihr sagt, dass ihr erfüllt seid, auch schon vom Heiligen Geist. Natürlich kann man hier auch Erfüllung, was anderes darunter verstehen. Einer und der andere wird vielleicht an die Schriftstellen denken und sie wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist und fingen an, mit den Sprachen zu reden. Und solche Stellen können wir sehr viele finden, gerade in der Apostelgeschichte, wo das Ganze berichtet wird, wenn der Heilige Geist über die Menschen kam und auf einmal sprachen die oder taten irgendwelche Dinge, die großartig waren. Ich habe oft sehr viel darüber nachgedacht, was ist das für ein Unterschied? Das kann nicht eins und dasselbe sein, was Paulus hier meint zu den Epheser, erfüllet euch mit dem Heiligen Geist. Gleich kommen wir noch dahin, wie das eigentlich geschehen soll, was Paulus hier meint. Und die Erfüllung da, wo es auf einmal spontan auf die Menschen kam und sie fingen an, Wunder zu tun oder auch großartige Reden zu halten, was eigentlich nicht die selbst waren, sondern der Geist. Das ist etwas Passives, würde ich mal sagen, was über einen Menschen kommt und dann ist es da. Das natürlich geschieht immer zur Verherrlichung Gottes, damit Menschen zum Glauben kommen und Gott verherrlicht wird. So was gab es auch schon im Alten Testament. Kam der Geist über ihn. Und dann tat man wunderbare Dinge. Aber das meint Paulus hier noch nicht. Nein, das geschieht nicht durch Zuspruch irgendeiner bevollmächtigten Person, diese Erfüllung des Heiligen Geistes. Ich habe es mal so vielleicht verglichen, das ist ein schwaches Beispiel. Aber gerade bei, merkt man immer, wo bei den Tischspielen, wenn man dann sich hinsetzt und anfängt zu spielen, da ist einer, gerade jetzt auch, ich habe versucht da zu lernen, Ruck zu spielen und so weiter. Das ist mein Anfänger, ja, das kenne ich nicht, das Spiel habe bis heute noch nicht richtig verstanden, wie das geht. So, egal. Jedenfalls, dann spielt man, wenn es ein leichtes Spiel ist, und einer hat es noch nie gespielt. Das sind ja eigentlich Glücksspiele. Und auf einmal ist derjenige, der gerade eingestiegen hat, noch keine Ahnung davon, der gewinnt. Dann sagt man, naja, das ist das Glück des Anfängers. Dafür konnte er eigentlich nichts. Der kapiert das Ganze noch nicht wirklich. Aber die Karten kommen noch so oder wie auch immer. Ja, der wirft die Würfel dann und so weiter. Und es ist immer eine 6 und irgendwie komisch und zack und schon hat man gewonnen. Und dann klopft er sich auch noch auf die Schulter. Dabei war ja eher das nicht. Das war einfach so ein Glück, wie man das auch nennt. Aber ich dachte so, ist das hier nicht genau so, wenn der Heilige Geist auf einen kommt, das ist passiv, du kannst noch gar nichts dafür. Wiederum hier spricht Paulus über eine Erfüllung des Geistes, was mit vielen Dingen mit verbunden ist. Gleich werden wir dazu kommen. Also ist es nicht dieses, was Paulus hier meint, ein Zuspruch irgendeiner Person oder durch eine rauschhafte Hochstimmung an einem Kongress oder Konferenz, was heute dann so ist und so. Da wird irgendeine Musik angemacht und da wird gepredigt. Und dann auf einmal geraten die Leute in Ekstase und dann denken sie, das ist dann die Erfüllung des Heiligen Geistes. Nein, das ist es nicht. Paulus erklärt es hier in den weiteren Versen ab 19 bis 21 in 5 Tätigkeitsworten. Im Griechischen ist hier wieder zwischen dem Vers 18 und 19 ein Verbindungswort. Und zwar steht das in dem oder dadurch das. Steht nicht in jeder Übersetzung drin. Dann würde das ja so klingen, lasst euch vom Geist erfüllen, indem ihr auch euch einander ermuntert. Das nächste, dadurch, dass ihr einander Psalmen zuspricht. Oder lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist, dadurch, dass ihr Hymnen und geistliche Lieder singt. Dadurch, dass ihr von Herzen für den Herrn musiziert. Dadurch, dass ihr immer für alles dankt. Und das fünfte, dadurch, dass ihr euch einander unterordnet. Das sind Tätigkeitsworte. Das ist etwas, was man tun muss, damit man mit dem Heiligen Geist erfüllt wird. Die ersten 4 Aufforderungen haben mit der Ausrichtung auf Gott im Loben und Danken zu tun. Ist uns aufgefallen? Die 5. die in den Versen vom Kapitel 5, 22, 6 bis 9 erklärt wird, hat es mit einem von Christus hier bestimmten Verhalten dem Nächsten gegenüber zu tun. Nun, bei den meisten von uns beginnt ab Vers 21, könnt ihr gerade mal jetzt in eure Bibel reingucken, Vers 21, als ob ein neuer Abschnitt mit einer Überschrift, die christliche Haustafel. Steht es doch bei euch so drin? Oder? Steht es so drin, ja? Ja, christliche Haustafel oder so ähnlich. Und das verwirrt oft. Das hat eigentlich ein Mensch damit hineingeschrieben, um einfach so diesen Text ein bisschen so zu unterordnen oder beziehungsweise so zu teilen, das ist eins und das ist was das andere. Und das bringt einfach uns oft in Verwirrung. Wenn wir da jetzt ganz versuchen, mal das Ganze im Kontext zu lesen oder verstehen, dann auf einmal öffnet sich ein ganz anderes Bild. Natürlich kann man diesen Abschnitt, wo es dann über die Haustafel geht oder über die Ehe geht, als extra betrachten, und auf Hochzeiten wird oft darüber gepredigt und auch getraut. Es ist alles richtig. Doch hier ist ein viel, viel tieferer Sinn, was Paulus hier damit meint. In Vers 18 macht Paulus es deutlich, dieses und kann im Griechischen und zwar, nee, sorry. So. Ja, dem ist aber nicht so, dass dieser Abschnitt extra nur für sich ist. Im Griechischen gehörten Vers 21 und die darauf folgende zu dem vorigen und bildet somit ein Thema. Natürlich kann man das als eigenartig, wie gesagt, betrachten. Lasst euch dadurch vom Geist erfüllen, sagt er, dass ihr einander Psalmen zusprecht. Der erste Punkt. Wie war es in der Urgemeinde? 1. Korinther 14, 26. Einer hatte einen Psalm, der andere eine Lehre, haben wir erst am Anfang schon gesagt. Vielleicht selbst Gedichte, Psalmen. Aber alles diente zur Erbauung. Da war Trost und Leid, Ermutigung. Da wurde Klagen zu Gebeten. Wo das geschieht, gewinnt der Geist Gottes Raum im Einzelnen und auch in der Gemeinde. Der zweite sagt ja, lasst euch dadurch vom Geist erfüllen, dass ihr Hymnen und geistliche Lieder singt. Hymnen, was sind Hymnen? Wir denken vielleicht dann sogar an die Hymnen. Nationalhymnen, ja, so, das ist ein altes Deutsch, ein deutsches Wort, aber bedeutet ein feierliche Lobgesänge, in denen Gott bzw. Christus, habe ich sogar bei Wikipedia nachgelesen, ja, Christus, Gott bzw. Christus und sein Werk erhoben wird, wo er angebetet wird, in dem aufgezählt wird, wie er ist und was er tut. Beispiel, Kolosser 1, 15 bis 20. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Er sein Throne, es sein Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott wohlgefallen, dass in ihm alle Fülle wohnen sollen und er durch ihn alles mit sich versöhnte. Es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Haben wir irgendwas vom Dank jetzt hier gehört? Oder vielleicht eine Bitte? Nein, das sind Hymnen, das sind Lieder, die den Herrn verherrlichen. Das ist pure Anbetung unseres Herrn, wo er in seinen Taten hoch gelobt und hoch erhoben wird. Ihr Lieben, wenn wir das tun und wenn wir immer wieder dahin kommen, den Herrn zu verherrlichen in unserem Leben, werden wir uns von Geist Gottes erfüllen lassen. Wir werden immer mehr in unserem Herzen dem Geist Raum geben. Er wird anfangen zu herrschen in unserem Leben. Merken wir, es hat nichts mit dem Heiligen, mit der Versiegelung zu tun. Es hat auch nichts mit einer Erfüllung, einer spontanen Erfüllung zu tun. Das nächste, lasst euch dadurch vom Geist erfüllen, dass ihr vom Herzen für den Herrn musiziert. Viele denken, Musik muss nicht sein im Gottesdienst. Es gibt sogar Gemeinden, da wird keine Musik gespielt. Das ist etwas Weltliches, weit gefehlt. Musik kommt vom Himmel und wir können das biblisch belegen, ist ganz klar. Als der Luzifer zum Beispiel geschrieben wurde, an dem Tag, wo du geschaffen wurdest, sagt Gott, der Luzifer, das war ja eigentlich damals der höchste Engel Gottes. Der hat eine hohe Position im Himmel gehabt, dieser Satan, früher. Der Lichtträger. In diesem Tag, wo du geschaffen wurdest, sind Zimbeln und noch irgendwelche Instrumente sind geschaffen worden. Das heißt, Musik war schon im Himmel. Und der Teufel war der Kapellmeister zu seiner Zeit. Auch Musik ist ein wichtiger Bestandteil, ihr Lieben, zum Lobe Gottes. Musizieren aus dem griechischen Psalo es bedeutet musizieren, kommt von Psalmen. Und da finden wir gerade in den Psalmen, finden wir viel über Musikinstrumenten, immer wieder. Das ist etwas Wunderbares, was Gott den Menschen gegeben hat. Wichtig ist dabei, dass man es von ganzem und von einem reinen Herzen tut. Leider ist oft der Mensch im Vordergrund. Das sehen wir heute immer wieder. Man sagt zwar mit dem Mund, wir wollen Gott verherrlichen, aber wenn wir die ganze Situation angucken, dann merken wir, dass die wollen sich ja präsentieren. Der Text ist so knapp, wiederholt sich immer wieder irgendwas, dass die Menschen gar nicht mehr zuhören, was die da singen, kommen in Ekstase und da wird der Mensch hochgelobt und gepriesen und dann wird auch noch geklatscht. Nichts gegen diese Klatschen oder so, versteht mich bitte richtig. Es geht hier darum, wen verherrlichen wir hier, wenn wir musizieren? So werden wir uns vom Geist Gottes nicht erfüllen lassen, wenn wir anfangen, hier die Menschen zu verherrlichen. Das hat ja mit dem Dank nichts mehr zu tun oder mit einer gewissen Anerkennung oft. Natürlich ist das alles auf dem Platz. Aber wenn hier die Messlatte überschritten wird, wenn das Ganze auf einmal merkt man, hier ist ja Gott nicht mehr in Verherrlichung. Und dann redet man, dass er von einem Geist erfüllt ist. Entschuldigung, ich bin jetzt ein bisschen, werde kritisch ein bisschen, ja, oder kritisiere hier ein bisschen. Da frage ich mich bloß, von welchem Geist? Niemals vom Heiligen Geist. Hier geht es um liebliche Lieder. Hier geht es um Verherrlichung Gottes in Wort und Text. Eben haben wir das aus dem Kolosserbrief gelesen, wie eigentlich die Anbetung aussieht. Was für ein Text, was für eine unbegreiflich große Gnade in Worten verpackt. Da muss man ja eine Woche hier studieren, um diesen Text nur über ansatzmäßig zu verstehen. Was hier über Gott gesprochen wird, über seine Herrlichkeit. Und wenn dann hier Lieder raufkommen und sagen, ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir und ich lobe dich ab und zu dann und so weiter, das war der ganze Text und so. Und das Ganze wurde in so einem Maßen Musik versteckt, erstmal in der Lautstärke und dann in den schrecklichen Rhythmus, dass ein Fleisch bewegt bis zum geht nicht mehr. Und das muss zum Lobe Gottes sein? Und wisst ihr, was die Bibel dann darüber sagt? In Amos Kapitel 5, 23, die haben es schon damals gemacht, das ist nichts Neues heute. Dann sagt Gott, tu weg das Geplärr deiner Lieder, ich kann es nicht anhören. Geplärr wird das genannt. Alles, was nicht zur Verherrlichung unseres Gottes dient, ist Geplärr in seinen Augen, in seinen Ohren. Da steht hier nicht von ungefähr, spielt dem Herrn und von ganzem Herzen. Entspricht dieses Wort von ganzem Herzen nicht als erstes aus dem ersten und größten Gebot? Als der Pharisäer zu Jesus kam und sagt, was ist das größte Gebot? Da sagt er, wie liest du dann? Liebe deinen Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von deinen ganzen Kräften. Das ist das höchste Gebot, merken wir, von ganzem Herzen. Weil wir das mit dem geteilten Herzen machen oder so am Rande und dann benutzen wir die Worte Gottes noch, um das Ganze ein bisschen zu verschönern, dann liegen wir aber ganz schön weit weg von der Wahrheit entfernt. Lasst uns dadurch von Geist erfüllen, dass ihr immer für alles dankt, und zwar Gott, dem Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Danken. Danken ist ein Ausdruck der frohen Anerkennung empfangener Gaben. Wer dankt, nimmt das, was ihm geschenkt wurde, nicht einfach selbstverständlich hin. Er würdigt vielmehr das Geschenk und drückt dem Geber gegenüber seine Freude aus. Wir sollen immer und für alles danken, sagt die Schrift. Wir würden sagen, alles? Auch für das Negative? Auf jeden Fall. Für alles, was, hier steht nicht geschrieben, für alles und Punkt. Schon da? Hier steht alles, was von Gott kommt. Auch das Unangenehme, das muss von Gott kommen. Natürlich danken wir nicht. Und dafür kann und soll man auch nicht danken, wenn einer vom Glauben abgefallen ist. Ist euch mal aufgefallen, wenn ihr den Galaterbrief liest, dass Paulus da absolut kein einziges Wort vom Danken erwähnt? Zu jeder Gemeinde hat er geschrieben, ich danke meinen Gott für euch. Und dann reiht er auf die guten Eigenschaften, was die Gemeinde so hat, selbst die Gemeinde zu Korinth. Da war ein Chaos da drin, da war es schlimm manchmal, ging das da zu Gange und so. Und doch lobt er und freut sich für die Gemeinde, welche Gaben sie hatten. Belehrt sie natürlich, wie sie sie einsetzen sollen, aber bei den Galater nicht. Bei den Galater schimpft er. Denn die drohten zum Abfall, die drohten, es droht zurückzufallen in die Gesetzlichkeit hinein. Ihr habt gut angefangen, wer hat euch aufgehalten, sagt er. Oh, ihr unverständige Galater. Das sagt er zu dieser Gemeinde. Nein, er hat dafür nicht gedankt. Aber die Frage, danken wir wirklich für alles, was von Gott kommt? Auch für das Unangenehme? Gerade das Unangenehme, denke ich mal, und die Schwierigkeiten, die wir im Leben erfahren oft, bringen uns näher zu Gott oder etwa nicht. Dann fangen wir an nachzudenken. Dann kommen wir erstmal zur Ruhe. Dann stellen wir oft die Frage, Herr, warum, wozu? Wozu ist das gut? Dann wird unser Herz weich. Gott hält uns auf. In seiner großen Gnade und Liebe ist alles andere als angenehm. Aber es ist dankenswürdig. Danken wir dann. Wenn wir das tun, dadurch lassen wir uns erfüllen vom Heiligen Geist. Und schließlich aus fünfte und das letzte, eine Aufforderung, die mit konkretem Gehorsam und Heiligung des Lebens an seine soziale Bezüge zu tun hat. Lasst euch dadurch vom Geist erfüllen, sagt er, dass ihr euch einander unterordnet in der Furcht Christi. Unterordnung setzt eine Ordnung voraus. Das Gegenteil von Unterordnung ist Rebellion. Dieses Wort hört man heute nicht gerne, Unterordnung. Oh, das habe ich schon oft erlebt. Wenn ich dann auf der Hochzeit predige, da kann ich nicht anders predigen als über die Unterordnung. Das hört man aber nicht gerne. Und dann merkt man schon, dass einige dann irgendwie kein Sitzfleisch mehr haben. Dann rutschen die schon auf ihrem Sitz. Einer und der andere steht auf und geht raus. Und ich habe schon erlebt, dass man nach dem Gottesdienst dann auf mich zugekommen ist und hat dann eben seine Meinung gesagt. Ja, das hört man nicht gern. In einer Ellbogengesellschaft, da jeder sich versucht zu behaupten, den Ton anzugeben, ja, das Sagen zu haben, zu herrschen. Aber das ist die Welt. Wie sieht das bei uns aus? Christliche Frauen unterordnen sich ihren Männern nicht. Warum? Ja, weil die Männer sich Christus nicht unterordnen. Das ist ganz einfach. Und weil die beide sich nicht unterordnen, beziehungsweise der Mann Christus und die Frau dem Mann, unterordnen sich die Kinder natürlich auch ihren Eltern nicht. Denn die Kinder, die gucken sich immer alles ab. Die hören nicht darauf, was Papa und Mama sagt, sondern sie gucken sich das an, was Papa und Mama tun. Die Arbeiter ihren Vorgesetzten, wie sieht es da aus? Die Bürger der Obrigkeit und so weiter. Das alles, weil man die Furcht Gottes verloren hat. Eine Unterordnung ohne Furcht Gottes ist ein Selbstbetrug und ist niemals eine geisteserfüllte Zufolge. Und da können wir uns nur immer selber prüfen. Oh, es gibt viele. Und ich habe mir selber Gedanken gemacht, wie oft ist das so, man macht das aus irgendeiner Pflicht, man macht das, weil man vielleicht irgendwo Angst hat, aber niemals aus einer Furcht, Ehrfurcht gegenüber der anderen Person oder auch Gott gegenüber. Ich kann Gott dienen, ich kann Gott folgen, aus einer Angst in die Hölle zu kommen. Ihr Lieben, da können wir lange warten, dass wir vom Geist erfüllt werden. Nein, in der Furcht Gottes. Solange wir das aus Angst vor Gott machen, werden wir uns nie vom Geist erfüllen können. In dem Augenblick, wo wir das aus Ehrfurcht vor ihm machen, aus Liebe zu unserem Herrn Jesus, werden wir merken, was für eine Veränderung in uns geschehen wird. Wir sind oft geistlich am Boden kaputt, fangen an zu zweifeln, ob der Heilige Geist noch in mir wohnt, fragen wir. Wir fühlen nicht mehr, die Freude ist weg, Unfrieden im Herzen, eine gewisse Unruhe verbreitet sich in uns. Wir werden schnell nervös und ärgerlich und so weiter. Wir merken es gar nicht mehr, dass wir uns nicht unterordnen wollen und somit gegen Gott rebellieren. Gott zu unterordnen in der Ehrfurcht heißt nicht immer, schon lange nicht immer, alles zu verstehen, zu begreifen. Gott zu unterordnen heißt, das einfach zu tun aus Liebe zu ihm, nur weil er das will. Das genügt schon. Sollten wir uns nicht vielleicht über diese 5 Punkte Gedanken machen? Wollen wir uns jetzt von Gott erfüllen lassen, von dem Heiligen Geist? Wenn ich jetzt die Frage nochmal stellen würde, wir brauchen natürlich jetzt nicht zu zeigen, wer ist vom Heiligen Geist erfüllt? Das Gefäß kann halb voll sein, mehr zum Überfluss, ob es überhaupt bei jemandem kommen wird, der Vollkommenheit. Aber ich möchte uns dazu ermutigen, dass wir uns Gedanken machen darüber, einmal das. Zweitens, dass wir es anstreben und jeden Tag mal anfangen, an diesen Voraussetzungen zu arbeiten. Dass wir uns fragen, wie viel danke ich, wie viel lobe ich meinen Herrn? Und wie ist meine Beziehung nicht nur zum Herrn, sondern zu den Menschen? Denn das ist unzertrennbar. Nicht von ungefähr schreibt Paulus hier über die Beziehung zu Gott und über die Beziehung zu den Menschen. Es geht nicht, Gott gegenüber loben, danken und ihm dienen und das auch wirklich von ganzem Herzen tun, aber in der Menschenbeziehung Abstand nehmen, Schubladen da den einstecken, den mag ich nicht. So, das geht nicht. Das ist ein Selbstbetrug, ihr Lieben. Ich wünsche uns Gottes Segen darin. Nachdenken. Beten wir noch? Stehen wir auf dazu.